Und es ist 12 Uhr und jetzt ist auch André mit uns.
Das NDR 2 Update um 12 mit André Schünke.
Vieles davon hätte sich wohl vermeiden lassen. Der medizinische Dienst meldet bundesweit über 3000 Behandlungsfehler von Ärzten. Und das schmutzige Geschäft mit sauberen Toiletten. Bei Sanifair werden die Mitarbeitenden offenbar extrem schlecht bezahlt bei 12 Stunden Arbeit pro Tag. So, stellt euch mal vor, ihr habt eine geplante Knie-OP und nach dem Aufwachen stellt ihr fest, dass leider das falsche Kniegelenk getauscht wurde. Alles schon passiert. Es gibt also Gründe, warum in vielen Krankenhäusern vor einer OP das betroffene Bein nochmal dick mit Filzstift markiert wird. Solche und andere Behandlungsfehler landen, wenn alles glatt läuft, in der Statistik, die heute vorgestellt wurde vom Medizinischen Dienst Bund. 3100 Fälle von Behandlungsfehlern wurden demnach deutschlandweit gezählt. 97 davon haben sogar zum Tod des Patienten geführt. Yvonne Vollmer von der Verbraucherzentrale Hamburg berät Patienten. Es muss ja nicht immer gleich das Extrem sein, aber welche Fälle begegnen Ihnen in der Praxis noch?
Zu uns kommen tatsächlich Menschen, die einen Behandlungsfehler fürchten. Ich nenne mal ein Beispiel jetzt aus der letzten Woche, zum Beispiel eine OP eines Hallux Valgus. Das ist so eine Verformung des Großzehengrundgelenkes. Und da gab es hinterher eine ganz böse Entzündung, die die Patientin über ein Jahr lang eingeschränkt hat mit einer Nach-OP und allem drum und dran. Und aus ihrer Sicht hätte das vermieden werden können, wenn der Arzt direkt reagiert hätte, als sie gesagt hat, das ist da nicht in Ordnung, da ist eine Entzündung drin.
In so einer Situation, wenn ich als Patient den Verdacht habe, dass ich falsch behandelt wurde, was sollte ich als erstes tun?
Als allererstes fordert man sich einmal die Patientenakte komplett bei dem behandelnden Arzt an. So. Und darauf hat man Anspruch als Patient. Die erste Einsicht ist immer kostenfrei. Ich würde das per Einschreiben machen als Patient und auch eine Frist setzen. Im Gesetz steht, dass das unverzüglich zu machen ist. Also ich würde eine Frist setzen und auffordern, mir die komplette Patientenakte in Kopie kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
Das, was da drin steht, verstehe ich aber im Zweifel als Nichtmediziner nicht. Wer kann mir dann helfen bei der Aufklärung?
Genau, das macht nichts. Das ist erstmal nur sozusagen das Grundgerüst, das Sie haben. Sie selber fertigen daneben ein Gedächtnisprotokoll an, wie Sie die Behandlung aus Ihrer Sicht erlebt haben. Also wo ist der Mangel? Was ist genau passiert? Wenn man im Krankenhaus ist, dann sollte man zum Beispiel auch bedenken, dass man da schon frühzeitig Kontakt zu Zimmernachbarn aufnimmt und sich vielleicht deren Adresse geben lässt, um im Nachhinein noch Sachen zu klären. Was ist an Gesprächen gelaufen, so Gesprächsprotokolle erstellen, wenn Angehörige da waren, wie war der Eindruck, was ist genau passiert. Also dass man möglichst genau das Geschehen genau beschreibt. Und da ist dann aber noch nicht Schluss, sondern auch tatsächlich, welchen Schaden hat man erlitten. Also viele, wenn jetzt zum Beispiel im Nachhinein Physiotherapie notwendig ist, wie oft ist man zur Physiotherapie gefahren? Welcher Aufwand war das? Vielleicht fertigt man ein Schmerzprotokoll an. Also je stärker die Einschränkungen sind und der Schaden ist, umso mehr sollte man auch darüber aufschreiben. Denn so ein Prozess dauert lange und bis dahin hat man alles vergessen.
Mhm. Sich mit der Rechtsabteilung einer großen Klinikkette auseinanderzusetzen, das stelle ich mir aber auch nicht so ganz ohne vor. Wer hilft mir denn dabei, mein Recht dann auch zu bekommen?
Man hat heutzutage werden Arzthaftungsprozesse eigentlich anhand der Gutachten entschieden. Es ist ja niemand Fachmann. Und deshalb, und das ist auch der Nachteil an diesen Gutachten, oder deshalb sagt man oft, eigentlich werden die Prozesse über die Gutachter entschieden. Weil der Gutachter sagt ja, da ist ein Behandlungsfehler und ein Schaden aufgrund dieses Behandlungsfehlers. Und das können weder Juristen noch natürlich der Patient eigentlich, der Patient hat dafür ein Gefühl, klar, aber das kann der Patient auch nicht selbst entscheiden. Das heißt, man ist immer von einem Gutachten abhängig.
Sagt Yvonne Vollmer von der Verbraucherzentrale Hamburg zum Thema Behandlungsfehler in deutschen Krankenhäusern. So, ganz ehrlich, gestern Abend, da habe ich ganz kurz mal dran gedacht, wann eigentlich die Heizung bei uns im Haus wieder hochgefahren wird, so kühl, wie es dann auf einmal ist. Fakt ist, in ein paar Wochen geht die Heizsaison ganz offiziell ja wieder los und für die meisten wird dann auch wieder richtig spannend, wie teuer das Gas eigentlich wird. Denn die Gasspeicher in Deutschland sind aktuell so leer wie schon lange nicht mehr. Rund zur Hälfte sind sie gerade noch gefüllt, liegt unter anderem daran, dass wegen des Iran-Krieges monatelang praktisch keine Schiffe mit Flüssiggas mehr durch die Straße von Hormuz fahren konnten. Dadurch wiederum sind die Preise gestiegen. Isabel Lerch aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Was tun denn jetzt aber Unternehmen und Bundesregierung dafür, dass wir im Herbst und Winter dann hoffentlich trotzdem genug Gas haben?
Naja, also das Problem ist eben, dass es nicht der Staat ist, der sich um die Befüllung der Gasspeicher kümmert, sondern private Unternehmen. Und diese füllen die Speicher eben nicht, um Versorgungssicherheit zu schaffen, sondern um Geld zu verdienen. Heißt, man müsste eben jetzt finanzielle Anreize für die Firmen schaffen oder eben abwarten, nichts tun und ja darauf hoffen, dass der Markt das regelt. Und genau das tut die Bundesregierung im Grunde gerade. Also Wirtschaftsministerin Reiche, die sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. Sie sagt, das Einspeichern von Gas sei Auftrag und Aufgabe der Branche. Und sie halte nichts davon, staatlich in den Markt einzugreifen, um die Speicher zu füllen. Die Händler spekulieren derweil darauf, dass Reiche ihre Meinung vielleicht doch noch ändert und die Regierung da doch noch da finanziell unterstützt. Andere europäische Länder, die sind da übrigens schon aktiv geworden, also in den Niederlanden zum Beispiel, da unterstützt die Regierung den Kauf von Gas mit milliardenschweren Subventionen. Und ja, am Ende wird man einfach sehen, welche Strategie aufgeht, also jetzt teuer kaufen oder noch auf günstigere Marktbedingungen hoffen.
Hoffnung ist das eine, aber müssen wir uns Sorgen machen jetzt mit Blick auf den Winter?
Also geht es nach der Bundesnetzagentur, müssen wir uns keine Sorgen machen. In einer aktuellen Lagebewertung heißt es, die Gasversorgung in Deutschland, die sei stabil und das Risiko einer angespannten Versorgungslage gering. Die Bundesnetzagentur verweist dabei vor allem auf die verschiedenen Importmöglichkeiten und nennt dabei unter anderem Norwegen als wichtigsten Lieferanten, aber auch Frankreich und Belgien. Und zudem, sagt die Bundesnetzagentur, hätten die Gasspeicher durch den Ausbau der LNG-Terminals an Bedeutung verloren. Und ja, wenn man sich umhört, also die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wenn die Importe so weiterlaufen wie kalkuliert und alles halbwegs normal läuft, dann kommen wir auch gut durch diesen Winter. Aber dafür muss eben auch wirklich alles glatt laufen. Sprich, wenn der Winter deutlich kälter werden sollte als gedacht oder aber es zu technischen Problemen und Ausfällen kommt an einer Pipeline oder an einem LNG-Terminal, zum Beispiel durch einen Anschlag, dann könnte es gegen Ende des Winters tatsächlich kritisch werden.
Ich habe das Gefühl, Daumen drücken würde trotzdem helfen. Isabelle Erch, Dankeschön aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. 12 Stunden am Tag Toiletten putzen für 5 Euro die Stunde. Das sind nach SWR-Recherchen die Zustände bei einem Unternehmen, bei dem wir wohl alle schon mal notgedrungen Kunde waren. Sanifair, der Betreiber der Toiletten an den Autobahnraststätten von Tank und Rast. Mit 1 Euro für einmal Pipi machen ist die Nutzung ja nicht gerade günstig, aber offenbar reichen die Einnahmen daraus nicht aus, um die Angestellten anständig zu bezahlen. Da haben sich Angestellte an die Kollegen vom SWR gewandt und über die schlimmen Zustände berichtet und genau das haben die Recherchen dann bestätigt. Anne Stradinger vom SWR, wie seid ihr denn vorgegangen?
Ja, also mit einer Reinigungskraft haben wir uns mehrmals getroffen. Um ihn zu schützen, nennen wir ihn in unserer Recherche Anton. Er reinigt nach eigenen Angaben seit mehr als einem Jahr Sanifair-Toiletten an einer Tank- und Rastanlage. Jeden Tag, 12 Stunden, 7 Tage die Woche. Um seine Aussagen dann zu überprüfen, haben wir uns auf die Lauer gelegt. An mehreren aufeinanderfolgenden Tagen konnten wir dann dokumentieren, dass Anton tatsächlich jeden Tag 12 Stunden an der Raststätte arbeitet. Und nicht nur er, tagelang sind wir dann Raststätten abgefahren und können in mehreren Fällen nachweisen, dass bulgarische Reinigungskräfte an Sanifair-Anlagen 12 Stunden im Einsatz sind.
Aber abgesehen von der Arbeitszeit gibt es ja noch weitere Missstände. Was berichten euch da die Betroffenen?
Ja, Anton und auch weitere Reinigungskräfte, mit denen wir gesprochen haben, berichten, für einen Stundenlohn von rund 5 Euro zu arbeiten. Das würde weit unter dem Mindestlohn für Gebäudereiniger von 15 Euro liegen. Anton erzählt außerdem, er habe in mehr als einem Jahr lediglich 8-mal frei gehabt. Immer wieder habe er seine Vorgesetzten um zusätzliche freie Tage gebeten, aber ohne Erfolg.
Und warum kündigen die Betroffenen dann angesichts dieser Zustände nicht einfach?
Naja, viele haben uns erzählt, sie kämen aus Bulgarien und bräuchten das Geld. Auch Anton kommt aus Bulgarien übrigens. Er sagt, trotz für ihn unzumutbarer Arbeitsbedingungen mache er weiter, weil er in der Unterkunft seines Arbeitgebers wohne und Angst hat, auf der Straße zu landen.
Das Ganze ist ja ein ziemlich unübersichtliches Konstrukt. Was sagt denn Sanifair selbst zu den Vorwürfen?
Man muss dazu sagen, dass die Reinigungskräfte, mit denen wir gesprochen haben, nicht direkt bei Sanifair angestellt sind, sondern bei einem Subunternehmen, das für Raststättenpächter die Toiletten reinigt. Sanifair bzw. die Tank- und Rastpressestelle sagt, man nehme die Hinweise ernst, die Vorwürfe seien jedoch zu pauschal, um sie überprüfen zu können. Die Franchise-Partner führten als selbstständige Unternehmer die Sanifair-Standorte in alleiniger Verantwortung, seien aber vertraglich zur Einhaltung gesetzlicher Standards verpflichtet. Man dulde keinerlei rechtswidriges Verhalten.
Anna Stradinger vom SWR war das hier im NDR 2 Update.
Und das war André Schünke mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.